Hier ist es schon frostig.
Im Tod und Sterben.
Ist so. Und für manche gibt es Trost.
Wir haben heute mit einer Familie gesprochen, die ihr Kind verloren haben, das 9 Jahre alt war. Und sie zu uns kamen, uns besuchten. Und da merkt man das dann ganz deutlich an diesen entscheidenden Punkten im Leben. Was das wirklich bedeutet, ob ich Trost habe und mir das nicht nur einreden muss oder eine blanke, bloße Hoffnung so auf irgendetwas und ich hoffe mal, dass es schon irgendwie anders wird und wissen tut man es ja nicht ganz genau und es kann einem ja niemand sagen. Oder ein Mensch sitzt vor einem und sagt, volle Tränen in den Augen, aber ich weiß, dass es die Auferstehung gibt und ich weiß, dass wir in der Hand Jesu geborgen sind. Das ist schon was anderes, das ist wirklich Trost. Und letztendlich, um das geht es ja auch, dass Jesus kam, letztendlich, um dem die Macht zu nehmen, der Menschen versklavt hielt in der Furcht vor dem Tod. Der Teufel. So schreibt es mal ein Mensch in der Bibel, der den Hebräerbrief geschrieben hat. Das war der Grund, warum Jesus Christus kam. Menschen sind versklavt in ihrer Angst und dem Tod. Und dafür machen Menschen alles, um diese Angst irgendwie loszuwerden. In der westlichen Welt, da steigen wir in unsere Reiseflieger ein und fliegen irgendwo hin und vergessen mal alles. Und kommen wieder und stellen fest, hat sich nichts verändert. Ist genauso noch wie vorher. Die bedrohliche Welt ist noch da, die Ängste sind noch da, die Tränen sind noch da, die gleichen Deppen sind noch da. Alles noch, wie es vorher war. Genauso, sagte der Bundesliga-Profi vom VfB Wolfsburg, ne? Die sind immer depperter, die Fußballfans. Das ist ein Österreicher, der kann sich sowas erlauben. Aber interessant, die sind alle noch da. Ich habe mal in einer Gemeinde gesprochen, im Stuttgarter Raum, und da habe ich am Sonntagmorgen gesagt, es kann sein, dass du in Flieger einsteigst und nach Mallorca fliegst und bis dort versuchst, die ganze SCH ... zu vergessen und kommst in Stuttgart an, steigst aus dem Flieger aus und das Erste, was du denkst, die gleiche SCH ... von vorne. Du kannst dir nicht entfliehen, aber du kannst es alles jemandem überlassen, der die Hand hat, das ganze Universum zu halten, und das ist Jesus Christus. Und das Interessante war, an dem Sonntagmorgen saß eine Frau im Gottesdienst, die kam hinterher zu mir und sagte, ich kam heute Morgen aus Mallorca an. Und ich habe genau das gedacht, was Sie heute Morgen da vorne gepredigt haben. Und es war genau der Grund, warum ich dahin geflogen bin, um den allen zu entfliehen. Aber morgens kam dann eine treue Freundin von ihr, kam zum Flughafen und hat sie abgeholt und sagte, heute musst du mit zum Gottesdienst. Und sie ging an den Sonntagmorgen mit zum Gottesdienst und an dem Sonntagmorgen hat sie aufgehört, dem allen zu entfliehen. An dem Sonntagmorgen hat sie alles in die Hände des auferstandenen Jesus Christus gelegt. Weil der den Tod besiegt hat, ihr Lieben, der hat auch die Ketten unserer Ängste, die Ketten unseres Versagens, die Ketten unserer Schuld, die Ketten unseres Todes gesprengt. Und der wird fertig damit. Wir werden nicht fertig damit. Wir müssen teure Meditationskurse bezahlen. Wir müssen teure Bücher kaufen. Wir müssen teure Urlaube machen, dass wir irgendwo irgendwie teuer Wellness, dass das Leben ein bisschen anders wird. Wir müssen unglaublich viel Zeit aufwenden, damit wir in unseren Meditationskurs gehen können, damit es alles ein bisschen anders wird. Und das alles, sagte mir vor kurzem ein Mann, der mir zuhörte, als ich in Bad Cannstatt im Stadtpark gepredigt habe. Der kam gerade so aus dem Thermalbad und hat sich da hingesetzt und hört mir zu und sagte, weißt du, ich bin jetzt aus dem Thermalbad raus und wollte eigentlich nur einen ruhigen Sonntag. Und dann habe ich dir zugehört und dann kam er auf mich zu und sagt, ich muss sagen, das, was du sagst, das stimmt. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Ohne es zu wissen, sagte der Mann mir, habe ich diesen Jesus Christus gesucht, von dem du heute gesprochen hast. Ich habe jede Menge Kurse besucht in meinem Leben, alles Mögliche gemacht in meinem Leben, alle möglichen Religionen ausprobiert und er hat mir dann alle möglichen Religionen aufgezählt. Ich dachte, so alt kann man gar nicht werden, um das alles auszuprobieren. Aber ich habe es ihm geglaubt. Und er sagte mir, weißt du, bei all den Philosophien, Ideologien und Religionen dieser Welt ist immer das Gleiche. Irgendwo hört es auf, verliert seine Kraft. Aber das, was du heute erzählt hast, dieser Jesus Christus, der hört ja nie auf, der ist ja ewig. Diese Kraft von dem, wenn das stimmt, dass der einen Tod überwunden hat, diese Kraft ist ja ewig. Und dann schaut mich der Mann an und sagt, und das ist genau der Unterschied zu all den Dingen, mit denen ich mich mein ganzes Leben lang beschäftigt habe. Diese Kraft von dem Jesus, von dem du heute gesprochen hast, die hört nie auf. Und er sagt mir, du hast recht. Und das fand ich so gewaltig. Wisst ihr, um das geht's. Der Mann am Kreuz von Golgatha, Jesus Christus, der hat dem Tod die Macht genommen. Das war die Botschaft der Urgemeinde. Deswegen konnte auch nichts und niemand die Christenheit aufhalten. Das wahre Christentum kann niemand aufhalten. Die Religion der Christen, die kann jeder aufhalten. Aber das wahre Christentum, diesen Christus, der lebt, den kann niemand aufhalten. Und er wird bekämpft und wird diffamiert. Menschen werden verfolgt in allen möglichen Ländern. Während wir heute hier zusammensitzen, werden in irgendwelchen Ländern Menschen einfach niedergeprügelt, Kirchen werden angezündet, Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, Frauen werden vergewaltigt, Kinder müssen zuschauen, wie ihr Vater vor ihren Augen abgeschlachtet wird, buchstäblich. Nicht, weil er was Verkehrtes gemacht hat oder weil die Frau irgendwas Verkehrtes gemacht hat, sondern nur einfach und allein, weil diese Menschen diesem Jesus Christus angehören, die nichts Böses tun. Im Gegenteil, ihr Leben sich total verändert hat. Menschen, die plötzlich verändert werden. Menschen, die mit Hass aufgewachsen sind. Nur zu hassen. Und plötzlich zu Menschen werden, die nur noch lieben können, die nur vergeben können. Wir kennen eine Frau, die ist im Dritten Reich aufgewachsen. Sie ist eine Sindhi. Landläufig sagen wir Zigeuner dazu. Diese Frau kam ins KZ. Und wenn man mal nachliest, was diese KZ-Schergen alles gemacht haben, diese Wachleute mit diesen Frauen, die da reinkamen, wie sie die gedemütigt haben, körperlich, physisch und psychisch. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber dazu ist der Mensch fähig. Das schauen wir heute, die Jugendlichen kaufen sich das, aber nicht bloß die Jugendlichen, sondern auch viele Erwachsene kaufen sich das auf Videos und schauen sich es dann nachts heimlich zu Hause an. Aber mittlerweile gehört schon zur guten Mode, dass man sich all das verdorbene Zeugs reinzieht in seinen Kopf und es das Denken irgendwann mal bestimmt. Undenkbare Sachen haben die damals gemacht in den KZs. Und diese Frau hat es alles erlebt. Die hat erlebt, wie Geschwister von ihr einfach erschlagen wurden mit einem Gewehrkolben von irgendeinem SS-Wachmann. Diese Frau hat es erlebt, wie ihr Körper angelangt wurde und missbraucht wurde von jemandem, dem dieser Körper gar nicht zustand. Nur, weil sie der verkehrten Rasse angehörte. Und wenn ich die Frau heute Abend hier hätte mitbringen können, dann würde sie hier vorne stehen und sie würde nur lachen. Und sie wird nur freundlich sein. Und ich habe sie mal gefragt, warum bist du eigentlich so freundlich? Und sie sagt mir, weißt du, Heinz, wenn man einmal im Leben die vergebende Kraft von Jesus Christus erlebt hat, die Barmherzigkeit von Jesus, die ich überhaupt nicht verdient habe, dann kann ich gar nicht anders als lieben. Es geht gar nicht anders. Wenn man es einmal erlebt hat, dass ein dieses sündlose Jesus Christus, der für meine Sünden ans Kreuz von Golgatha gegangen ist. Wenn man das einmal erlebt hat, dass der einen liebt, einen Menschen, der so ist wie ich, dann kann man gar nicht anders als lieben. Das ist diese Sprengkraft. Ich denke an den Jungen, der bei uns am Bodenseehof zur Konfirmandenfreizeit war, der in seinem Rollstuhl saß, muskelkrank war und der vor ein paar Jahren jetzt heimgegangen ist zu seinem Herrn und Heiland Jesus Christus. Das ist ja auch das Schöne, ihr Lieben. Christen sterben hier nicht. Die gehen heim. Die sterben nicht. Das ist das Schöne. Die gehen heim zu ihrem Vater. Und dieser Junge war mit seiner Konfirmandengruppe bei uns. Und wir haben immer so abends oder nachmittags haben wir so eine Stunde der Entscheidung. Ja, ich glaube an das Wort, das Jesus Christus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie, sagt Jesus. Und sie folgen mir nach. Menschen, die die Stimme von Jesus hören, Menschen, die die Stimme des auferstandenen Jesus Christus hören, die beginnen ihm plötzlich nachzufolgen. Das können sie gar nicht erklären oft. Das kann ein Mensch überhaupt nicht erklären. Keiner kann wirklich erklären, also inklusive meines selbst, warum kam ich eigentlich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus? Ich habe keine Ahnung. Der Verstand hat es mir nicht gesagt. Da war plötzlich diese Stimme Gottes in mein Leben, diese Stimme Jesu, die mir sagte deutlich, du musst dich für mich entscheiden, Heinz. Entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Entweder du lebst mit dem lebendigen Gott oder ohne den lebendigen Gott. Weil wenn du ohne Jesus Christus lebst, lebst du ohne den lebendigen Gott. Dann lebst du mit toten Göttern. Und die toten Götter, die produzieren nur Tod. Und wenn du mit dem lebst, der lebt, der den Tod bezwungen hat, Jesus Christus, dann lebst du auf Ewigkeit, auch wenn du stirbst. Du lebst für alle Ewigkeit, weil der dein Gott geworden ist, der das Leben ist. Er ist nicht der Gott der Toten, er ist der Gott der Lebendigen, sagt Jesus mal. Und das ist die Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Eine freudige Erwartung, könnte man dieses Wort übersetzen, auf etwas, das vor mir liegt und ich weiß, es liegt vor mir. Es ist eine Gewissheit. Freudige Hoffnung auf eine Gewissheit, die vor mir liegt. Ich weiß, ich werde meinen Schöpfer und meinen Erlöser sehen. Und ich weiß, in seinem ewigen Reich werde ich ihm gleichgestaltet werden. Ich weiß, ich werde in ein Reich eingehen, in dem es kein Tränen, kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. Da gibt es keine Abstufungen in diesem Reich. Reich und arm. Hauptschüler, Sonderschüler, Realschüler, Gymnasiast. In diesem Reich gibt es keine Tränen, kein Leid und kein Geschrei. Und dieses Reich kann man sich nicht einreden, dieses Reich kann man sich nicht erwerben, dieses Reich kann man sich auch nicht antrainieren. Das kann man sich auch nicht anmeditieren, dieses Reich. Dieses Reich kann man versuchen, tot zu schweigen, tot zu schlagen, aber bringt es trotzdem nicht tot, weil es das ewige Reich Gottes ist. Und in diesem Reich werden die sein, die ihr Leben auf den Mann am Kreuz von Golgatha gesetzt haben, auf Jesus Christus. Die es gar nicht mal erklären können, aber die sagen können, ich stehe hier vorne und singe diese Lieder von dieser Hoffnung, von diesem Frieden. Von dem, dass es eines Tages keine Fragen mehr gibt, weil es so tief in meinem Herzen ist. Intellektuell, totaler Nonsens, stimmt. Intellektuell, muss man sagen, wer sowas glaubt. Deswegen sagte der Apostel Paulus auch, das Wort vom Kreuz ist eine Verrücktheit. Es ist eine Verrücktheit denen, die verloren werden. Uns aber ist es eine Kraft zum Leben, das Wort vom Kreuz. Und nicht bloß, dass wir über ein Kreuz sprechen und uns ein Kreuz an den Hals hängen, sondern letztendlich spricht er von dem Mann, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist für die Schuld der ganzen Welt. Und dieser Mann, der 3 Tage ins Grab gelegt wurde und den Tod überwunden hat. Die Theologen geben sich jede Menge Mühe, nicht alle Theologen, aber viele Theologen, zu viele Theologen geben sich alle Mühe in unseren Universitäten in Deutschland, diese Botschaft totzuschweigen. Das kann nicht sein. Ich habe noch nie einen Toten auferstehen sehen. Vielleicht werden deswegen auch viele Kirchen immer leerer, wisst ihr, weil wir von einem toten Gott sprechen. Da gehe ich lieber auf den Fußballplatz. Da habe ich mehr Leben. Da gehe ich lieber Skifahren am Sonntag, das stimmt. Also wenn ich mir nur die Botschaft von einem toten Gott anhören muss, das brauche ich nicht, das gebe ich mir nicht. Da kann ich auch im Bett liegen bleiben. Wenn ich mir eine Botschaft anhören muss, die hoffnungslos ist, was will ich mir das anhören, ihr Lieben? Was will ich mir das antun? Die ganze Welt ist hoffnungslos. Dann muss ich nur die Zeitung aufschlagen. Dann muss ich nicht noch am Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag oder Sonntagabend mir die Zeit totschlagen lassen von irgendjemandem, der von einem toten Gott erzählt. Wisst ihr, das ist das Problem. Es gibt viele Menschen, die geben sich unendlich viel Mühe, diese Botschaft totzuschweigen. Komisch eigentlich. Und ich glaube deswegen, weil der Teufel reell ist, der Teufel, der will, dass diese Botschaft totgeschwiegen wird. Die Botschaft des Lebens. Die Botschaft dessen, der die Ketten des Todes gesprengt hat. Die Botschaft dessen, der die Ketten des Hasses gesprengt hat. Der Herr Jesus sagte, wenn ich den Vater im Himmel bitten würde, Leute, dann würde er mir Legionen von Engeln senden. Und diese Legionen der Engeln, wie es damals in der Bibel stand, von denen Jesus sprach, die hätten ausgereicht, um die damalige Weltbevölkerung einfach auszulöschen. Jesus sagte, das steht mir zu, ich könnte es tun, wenn ich wollte. Aber ich tue es nicht. Die Menschheit soll einmal sehen, was es heißt, zu vergeben. Die Menschheit soll erleben, was es heißt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihre Herzen sind fremdgesteuert vom Geist des Todes, vom Geist des Teufels, vom Geist des Lügners, vom Geist des Mörders. Aber in Jesus Christus ist Sieg über diesen Geist des Lügners, über diesen Geist des Mörders. In Jesus Christus, der die Wahrheit ist, der das Leben ist. Der nicht kam, um zu verderben und zu zerschlagen und zu zerstören, sondern das, was zerschlagen und zerstört ist, aufzuheben, aufzubauen, Leben zu geben und Menschen vorwärts gehen zu lassen. Wie diese Frau, von der ich gesprochen habe. Wie diese Frau, die ich traf in so einem Slum in Serbien, ein Roma-Slum. Es war ein Müllberg in Belgrad, den haben sie jetzt mittlerweile weggeräumt, weil sonst hätten sie kein Geld bekommen von der EU. Und auf diesem Müllberg lebten was vielleicht 2500 Menschen. Und dieser Müllberg, der war so giftig, dass ein Großteil dieser Menschen Krebsgeschwüre bekommen hat. Und auf diesem Müllberg war eine kleine Holzhütte. Das war eine kleine Gemeinde. Da haben sich Menschen versammelt, die Jesus lieb haben. Und die sich von Jesus geliebt wussten. Und die haben sich dort versammelt. Und ich habe dort einen Gottesdienst gesprochen. Und ich habe mal gesagt zu den Leuten, das hier ist die Hölle auf Erden. Dafür ist der Mensch nicht geschaffen, um so zu leben. Und da saß eine Frau in dem Gottesdienst, eine Roma, auch wieder landläufig, Zigeuner. Diese Frau ließ mich zu sich kommen mit dem Übersetzer und schaut mich an und sagt zu mir, wir benötigen hier nicht bessere Lebensumstände. Wir benötigen nicht sauberes Wasser. Wir benötigen auch nicht bessere Häuser. Was wir benötigen, sagte die Frau, ist ein verändertes Herz. Das benötigen wir. Und das Herz kann nur Jesus Christus verändern. Das war ihre Aussage. Das hat mich echt getroffen. Wir benötigen nicht besseres Wasser, bessere Lebensumstände. Nicht bessere Häuser, besseres Sozialsystem, besser, besser, besser. Wir benötigen ein verändertes Herz. Ein Herz, das gefüllt ist mit der Kraft dessen, der auferstanden ist vom Tod. Mit dem, der die lebendige Hoffnung ist, Jesus Christus. Das benötigt die Menschheit. Weil wenn ich die Hoffnung habe, ihr Lieben, die lebendige, diese freudige Erwartung, die auf diese Gewissheit, die noch vor mir liegt, dann muss ich aus diesem Leben nicht alles rausnehmen, was geht. Und vieles, was mir noch nicht mal zusteht. Das ist das Problem dieses sogenannten Raubtierkapitalismus, in dem wir leben. Ausnutzen bis zum geht nicht mehr und auskosten bis zum geht nicht mehr. Das war das Problem des Stalinismus. Das war das Problem des Nationalsozialismus. Das ist das Problem des Kommunismus bis heute. Die Menschen haben nur das bisschen Leben hier, ihr Lieben. Das ist das Problem, wisst ihr, von allen asiatischen Religionen, die schätzen den Wert des Lebens überhaupt nicht. Da ist kein Wert des Lebens. Wert des Lebens gibt es nur bei dem, der Schöpfer des Lebens ist, und das ist Jesus Christus. Und deswegen, ihr Lieben, gibt es so diese sogenannten Menschenrechte. Die haben sich nicht irgendwelche Leute ausgedacht. Die Menschenrechte, die basieren auf christlichen Werten. Und zwar auf biblischen Werten. Weil der Mensch, egal woher er kommt, egal welche Hautfarbe, egal was er denkt, hat zuallererst mal das Recht zu leben, weil er geschaffen wurde von dem Schöpfer. Und es wird an Menschen erst deutlich, wenn er den Schöpfer kennengelernt hat. Das uneingeschränkte Recht auf Leben. Zuallererst mal. Egal welcher Religion du angehörst. Egal was für Neigungen du hast. Zuallererst mal hast du das Recht auf Leben. Und kein Mensch hat das Recht, dem anderen Menschen das Recht auf Leben abzusprechen. Aber alle Kulturen dieser Welt nehmen sich den Luxus heraus, irgendwelche anderen niederzumachen. Und dann das Interessante ist, wenn dieser Schöpfer dieses Lebens plötzlich in unser Leben tritt, dann kommen seine Wertmaßstäbe in unser Leben. Dann kommen die Wertmaßstäbe des Königreich Gottes in unser Leben. Dann kommt Gottes Moral in unser Leben. Dann beginnt unser Herz zu schlagen im Gleichtakt mit Gottes Herz. Dann kommt das Wesen von Jesus Christus in uns durch seinen Heiligen Geist. Das eine Bild hat mir gut gefallen, das mit dem wilden Wasser. Wasser hat eine extreme Kraft, das wissen wir alle. Und in der Bibel wird der Geist Gottes oft mit Wasser verglichen. Ströme lebendigen Wassers. Gott sagt zum Volk damals, ich werde euer Herz rein waschen mit meinem Geist. Und ich werde meine Werte in euer Herz legen. Gottes Werte. Gottes Moralvorstellungen. Und Gottes Moral steht in diesem Buch, ihr Lieben, in der Bibel. Da steht Gottes Moral drin. Da spricht er zu uns. Da spricht er zu uns über gute Werte, über Werte des Lebens, über Werte der Vergebung. Werte, die Leben schaffen, Werte, die Leben erhalten, Werte, die Leben fördern. Die Bibel ist lebensfördernd, die ist nicht lebensverneinend. Und wer denkt, die ist lebensverneinend, beginnt mal die Bibel zu lesen. Die ist lebensfördernd. Da spricht der Gott zu uns, der sagt in Jesus Christus, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich habe eben kein Gefallen am Tod des Sünders. Das Wort habe ich diese Tage ein paar Mal gebraucht, weil es so ein wichtiges Wort ist. Ich habe kein Gefallen am Tod des Sünders. Ich will, dass du lebst. Ich will euch die Augen aufmachen für das Leben selbst. Und das Leben ist erschienen, sagt die Bibel, in Jesus Christus, in dem Mann, der am Kreuz von Golgatha für die Schuld der Welt gestorben ist, damit wir leben können. Und es war die Botschaft dessen, der, auf den sich die Fackelträgervereinigung gegründet hat, der für dich, ich im Augenblick unterwegs sein darf. Major Ian Thomas, das war ein britischer Offizier im Zweiten Weltkrieg, der hat gegen deutsche Truppen gekämpft. Und als er die so sah, die Deutschen, hat er sich so festgedacht, was die Deutschen benötigen ist, sie benötigen nicht eine politische Umerziehung, also von Nazis zu Sozialisten oder zu christlichen Demokraten. Was die Menschen brauchen ist, sie brauchen ein neues Herz. Es ist gut, wenn ich von einem Nazi zu einem Demokraten werde, das ist ohne Zweifel ihr Leben. Es ist auch gut, wenn ich von einem Kommunisten zum Demokraten werde. Von dem Stalinisten zum Demokraten.
Ohne Zweifel. Aber das alles rettet uns nicht. Und dieser Mann sagte, die Menschen brauchen ein verändertes Herz. Die brauchen die Werte Gottes in ihrem Herzen. Und wie anders können diese Werte reinkommen, als wenn ich ihnen die Botschaft von Jesus Christus predige. Die Botschaft dessen, der das Wort Gottes ist, das lebendige Wort Gottes. Wie könnte Hoffnung in die Herzen von Menschen hineinkommen, die den nicht kennen, der die Hoffnung ist? Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie könnten Menschen plötzlich beginnen, zufrieden zu leben und versöhnen und vergeben zu leben, wenn sie den nicht kennen, der zufrieden ist mit seinem Vater im Himmel und der versöhnen kann und der Vergebung schlechthin ist, Jesus Christus. Das kann man bis heute nicht begreifen, dass es Länder gibt, in denen Kirchen einfach niedergebrannt werden, während wir hier sitzen, läuft da jemand rein und schlägt den, der da vorne redet, gerade mit dem Knüppel nieder. Und die gesamte Versammlung bleibt sitzen und schlägt den nicht nieder, der das getan hat. Und derjenige, der das getan hat, der versteht es gar nicht. Warum stehen die jetzt nicht auf? Die müssten doch auch zuschlagen. Der versteht es gar nicht, was das bedeutet, dass in den Herzen derer Menschen, der lebt, der sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Apostel Paulus war ein Mörder. Der hat Christen verfolgen lassen und hat selbst Christen verfolgt. Hat Christen ins Gefängnis geworfen und spricht selbst von sich, dass er ein Mörder war. Und dieser Apostel Paulus, der schrieb in einem Brief und sagte, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. In Jesus habe ich neues Leben, sagt er, neue Werte, neue Zielsetzung, selbst der Tod ist vergangen. Weil ich dem angehöre, der lebt und der den Tod bezwungen hat. Der nicht in den Träumen seiner Jünger auferstanden ist. Oder in den Mythen und Legenden der christlichen Legendenbildung. Nee, der leibhaftig auferstanden ist. Das Grab ist leer. Und dieser Jesus Christus, wenn der durch seinen Heiligen Geist, der in das Leben von Menschen kommt, wie Wasser reinfließt und das Herz der Menschen reinigt, uns verändert und uns offen macht für Gottes Wertmaßstäbe. Von denen schreibt der Apostel Paulus, es ist Neues geworden, eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Herzen werden neu. Plötzlich habe ich ganz andere Werte. Ich renne nicht mehr dem allen nach, den Werten, die in irgendwelchen Gesellschaften, inklusive unserer eigenen Gesellschaft, vorherrschen. Der Wert des Stärkeren. Der Wert, ich muss auch mal zu meinem Recht kommen. Weil ich im Herzen habe, was gibt es für ein größeres Recht, als ein Kind Gottes genannt zu werden? Es gibt kein größeres Recht. Deswegen muss ich nicht für meine Rechte hier bis zum letzten Zahn kämpfen. Weil in mir letztendlich schon diese Welt, ewige Welt Gottes lebt, durch den Heiligen Geist. Von dem schreibt der Apostel Paulus. Und er war selbst so ein Kämpfer, so ein verbissener Kämpfer. Für seine Werte, für seine Schau der Welt, für seine Sicht der Dinge. Und als er diese Christen damals verbissen verfolgt hat, diese Lehre muss verschwinden, ist ihm Jesus Christus begegnet. Und es hat sein Leben total revolutioniert. Und deswegen sagte ich, ihr Lieben, über dieses Thema, unser Leben braucht Revolution und keine Renovation. Oder man könnte es auch sagen, Reformation. Revolution bedeutet, dass ein bestehendes System mit einem neuen System ersetzt wird. Reformation ist, wir haben ein altes System, das wird ein bisschen verbessert. Renovation kennen wir, ne? Ja, so die Häuslebauer.
Ich kenne es nicht, ich habe noch nie ein Haus gebaut, ne? Mit meinen zwei Händen. Ich habe zwar eine rechte Hand und eine linke Hand, aber irgendwie denke ich immer, ich habe zwei linke Hände. Aber wir kennen das manchmal, wenn man so renoviert, das sollte man machen, wenn man viel Zeit hat, Geduld und Geld. Dann renovieren, ne? Wir haben am Bodenseehof jetzt renoviert. Oh mein Herr, das Beste wäre gewesen, wir hätten die Bude einfach abgerissen und hätten was Neues hingestellt. Da macht man ständig weiter. Und da schon wieder ein Riss in der Wand. Ich kann es nicht glauben. Und da nicht richtig gemalert. Da das Kabel nicht richtig verlegt. Unmöglich. Das ist, wenn man was renoviert. Und wisst ihr, wenn wir Menschen versuchen, das ist renovieren. Der Teufel ist ein guter Renovator, der kann das. Ein bisschen christlichen Anstrich ran, das passt schon. Du, das reicht, wenn du dich ein bisschen christlich nennst, das ist schon okay. Und du kannst da drüben gleich ein paar Bücher kaufen, da drin steht, wie man als Christ lebt. Und die kannst du dann alle lesen, diese Bücher, und mal versuchen, so zu leben. Aber das sagt er dir natürlich nicht, dein Herz bleibt aber leer dabei. Das sagt er nicht. Weil diese Hoffnung, von der die Bibel schreibt, die kannst du nicht in diesen Büchern lesen. Die kannst du dir nicht kaufen. Die ist für dich erkauft worden am Kreuz von Golgatha durch das Blut von Jesus Christus. Wenn du das zulässt, dass er dich auch hat erkauft, von der Sünde weggekauft durch sein Blut, dann kommt seine Hoffnung in dein Herz. Dann musst du nicht so tun, muss ich mal probieren, so als Christ zu leben. Ich habe das 2 Jahre lang probiert, ihr Lieben. Oh, das war ein Krampf. Aber es ist mir schon fast gelungen, weil die Leute sagten, so gute Kerle geworden. Meine Frau saß ein bisschen anders, weil die sah mich ja immer hinter verschlossenen Türen. Das ist nämlich das Problem dann, ihr Lieben. Wer du bist, wenn du alleine bist, das bist du eigentlich wirklich. Das ist das Problem. Nach außen kann das jeder. Nach außen kann ich reichen diese Bücher, wenn ich die alle nehme und die lese. Das kann ein echter Krampf werden. Ich kann mir jede Menge christliche Eigenarten angewöhnen auch. Zum Beispiel nicht mehr zu lachen. Ja. Und sonstige Dinge halt. Alle die keinen Spaß machen. Kann ich mal alle so aneignen. Ich finde es so schön, dieser Männerchor. Ist klasse. Und da kommt Freude drüber. Und das ist wirklich so. Und das finde ich so toll an euch Brüdern. Das finde ich so schön. Und die Brüder verstehen, warum ich sie Brüder nenne, weil es Brüder sind, durch Jesus Christus. Und das ist ein Geschenk, ihr Lieben, wenn ich plötzlich wissen darf, weltweit habe ich Menschen, wir sprechen gar nicht mal die gleiche Sprache, ich spreche auch kein Schwäbisch, ne? Aber wir gehören zusammen. Weil wir alle dem gehören, der sein Blut am Kreuz von Golgatha für uns gegeben hat, für unsere Schuld, weil uns eines Tages das irgendwann mal aufging, ich bin ja Sünder, ich bin verloren. Und jetzt will ich aufhören, mein Leben selbst irgendwie zu verbessern. Es ist nicht schlecht, ihr Lieben, gell? Wenn wir versuchen, unser Leben ein bisschen zu verbessern. Aber in den Augen Gottes wirkt sich's tödlich aus, wenn ich mein Leben versuche, einen christlichen Anstrich zu geben. Einen gläubigen Anstrich. Ich treffe viele Menschen, die sagen, ich glaube auch an Gott. Wisst ihr, die Bibel sagt, selbst die Teufel glauben, dass es einen Gott gibt. Der Teufel ist nicht dumm, der weiß, dass es einen Gott gibt. Das ist nicht das Problem. Das Problem des Teufels ist, er hat sein Herz nie Jesus Christus geschenkt. Das ist sein Problem. Und das ist das Problem auch bei vielen Menschen, die sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ja, ich glaube auch an Gott. Und wir glauben noch alle am gleichen Gott. Und für die einen ist es das, ach Gott, also kleine Gott. Für die anderen richtig, ach Gott, ein richtig großer Gott. Aber dieser Gott, von dem die Bibel schreibt, der Einzige ist, der das Anrecht auf unser Herz hat, der hat nie einen Zugang bekommen durch Jesus Christus. Und deswegen werden Menschen auch diese lebendige Hoffnung in dem Herzen tragen können, von der die Bibel schreibt, ihr Lieben. Die Hoffnung, die über den Tod hinaus wirkt, wie in dem Leben von diesem jungen Mann, von dem Heigo, der in seinem Rollstuhl saß. Und er reinrollte vor mich am Bodenseehof und mich angeschaut hat. Und ich fragte ihn, was willst denn du? Und er sagt, Heinz, ich möchte den Jesus haben, von dem du heute Abend gesprochen hast. Und ich dachte, jeder, aber nicht der Heigo. Seine Krankheit, die er hat, die geht tödlich aus. Und er schaut mich an und sagt, Heinz, ohne Jesus Christus bin ich hoffnungslos verloren. Ich bin ein Sünder. Und so kann nur jemand dann wirklich reden, wenn ein Geist Gottes die Augen geöffnet hat. Ich sag mal, wenn das Wasser Gottes kommt und reinwäscht. Und dieser junge Mann hat an dem Abend gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich danke dir, dass du jetzt in mir lebst, Herr Jesus. Der hat nicht gebetet, nehme die Krankheit weg. Der hat Jesus gedankt, dass er ihm die Sünde weggenommen hat. Eigentlich die größte Seuche, die die Welt befallen hat. Die Gottlosigkeit. Los von diesem Schöpfergott, los von seinen Werten, los von seiner Kraft. Und deswegen verkettet in allen möglichen Ängsten und Süchten und Plagen und Zorn und Hass und Bitterkeit und irgendwelchen Träumen, denen wir nachjagen und die irgendwann zerplatzen, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen. Und ich sagen muss, aber ich habe doch nur versucht, ein besserer Mensch zu werden. Deswegen habe ich so viel Geld ausgegeben, Gott. Und er mir sagen muss, es tut mir leid, du kannst nicht in mein ewiges Reich eingehen, weil ich habe für dich damals bezahlt, aber diese Botschaft war für dich zu simpel. Ich habe doch schon einen Preis für dich bezahlt. Durch das Blut von meinem Sohn Jesus Christus. Ich wollte doch nie, dass du Kopfstände machst für mich. Ich wollte auch nie, dass du dich einritzt für mich. Ich wollte auch nie, dass du dir selbst Nägel durchschlagen lässt für mich. Ich wollte nie, dass du dich mit Peitschen schlägst für mich. Ich wollte nie, dass du dich fast zu Tode hungerst für mich. Dass du dich in Trance versetzt für mich. Das wollte ich doch nie. Habe ich dir es irgendwo gesagt, Mensch, dass du das machen sollst? Nein. Ich wollte doch auch gar nicht deine Opfer. Ich habe dir nur gesagt, Mensch, was gut ist und recht ist, Liebe zu üben, demütig zu wandeln vor deinem Gott. Das wäre recht gewesen. Gerechtigkeit zu lieben, die Gerechtigkeit Gottes, nicht deine eigene Gerechtigkeit, wie wir gestern Abend sprachen. Und die Gerechtigkeit Gottes, die steht hier drin, ihr Lieben, in der Bibel. Die Gerechtigkeit Gottes hat sich geoffenbart in eine Person, in Jesus Christus. Das habe ich dir gesagt, das sollst du lieben, Mensch. Aber das hast du abgeschlagen. Jesus ist zu einfach. Gut, Jesus war einer von vielen Göttern für mich, muss ich auch sagen, Gott. Also ich habe nicht gesagt, er war kein Gott. Aber halt einer von vielen, weißt, hat auch so reingepasst in meine kleine Sammlung. Natürlich war er für mich nicht der einzige Weg, das stimmt, aber einen kleinen Fehler hat doch jeder. Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das hat dieser junge Mann, der Heigo, verstanden. Und er fuhr in seinem Rollstuhl, in seinem kleinen Dorf, aus dem er kam, von Haus zu Haus. Das haben mir Leute erzählt, Jugendliche auch. Und er hat Jugendliche eingeladen zum Jugendkreis. Und er sagte, ich will, dass ihr von dem Jesus hört. Und als dieser junge Mann starb, er ist nicht gestorben, sondern er ist heimgegangen zu seinem Vater im Himmel. Und dieses Zeugnis dieses jungen Mannes, diese Hoffnung, die er im Herzen hat, hat über die Trauerfeier hinaus Wellen geschlagen. Wir haben Leute gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe nie so viel Hoffnung gesehen auf eine Trauerfeier. Die war einfach da. Siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Leben ist eingezogen. Der Körper, der verfällt noch, das stimmt. Aber das, was drin ist, dieses neue Leben, das verfällt nicht, das vergeht nicht. Es hat kein Verfallsdatum, weil es das unendliche neue Leben ist in Jesus Christus. Und das hat die Welt revolutioniert. Ihr Lieben, und es revolutioniert die Welt bis heute. Das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Nicht, dass wir uns mit Gott versöhnen müssen. Ich gebe Gott mein Geld. Gott, ich gebe dir alles. Ich gebe dir mein Auto. Ich gebe dir meine Musik. Ich gebe dir meine Kinder. Ich gebe dir meinen Beruf. Gott sagt, das will ich doch gar nicht. Das will ich überhaupt nicht. Was will ich mit dem Blembe? Also die Kinder sind nicht ein Blembe, aber dein Auto und dein Geld. Was will ich mit dem? Was soll ich damit? Mir gehört doch sowieso alles. Verstehst du, mir hat doch dein Auto schon längst gehört. Dein Haus gehört mir doch schon lang. Dein Geld gehört mir doch auch schon lang. Ohne mich würdest du nie so viel Geld verdienen. Ich habe dir die Cleverness gegeben. Du hast gedacht, so irgend so ein Einzeller hat so irgendwie mal entwickelt. Ich habe dir die Intelligenz gegeben. Deswegen kannst du das tun. Und plötzlich gehen dir die Augen auf, wenn du mich erkennst, sagst, Mensch, genau das ist es so. Du, von dir kommt ja alles. Und deswegen kann ich gar nicht anders. Und ich nehme mal dieses pathetische Wort als anbeten. Für manche mag es nichts bedeuten heute Abend. Ich kann gar nicht anders, als dass mein Herz sich so dir, Jesus, zugezogen fühlt. Du hast mich mit dir versöhnt. Und zwar, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Er hat in Jesus Christus sich mit uns versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Der Dienst der Gemeinde Jesu in dieser Welt heute ist, ihr Lieben, der Dienst der Versöhnung. Das, was der Apostel Paulus dann schrieb, so sind wir nun mit Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, und das darf ich heute Abend auch, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst nicht euer Leben ein bisschen renovieren. Versucht es nicht selbst zu verändern. Versucht nicht euer Leben so zu machen, dass Gott Gefallen dran haben könnte. Das einzige Leben, an dem dieser eine wahre Gott gefallen hat, ist das Leben und Wesen von Jesus Christus. Und das Leben und Wesen von Jesus Christus kommt in unser Leben, wenn wir uns versöhnen lassen durch das Blut von Jesus mit diesem einen wahren Gott. Dann kommt das Denken Gottes zurück, das Wollen Gottes, die Ziele Gottes. Und plötzlich lebt ein Mensch ganz anders. Plötzlich wird auch so ein Raffzahn, jemand, der gar nicht anders kann, als den anderen ständig nur Gutes zu tun. Wir haben in Amerika jemanden kennengelernt, der hat immer so ein Bündel 100-Dollar-Scheine in der Tasche. Und wenn er Menschen sieht in Not auf der Straße, gibt er ihnen einfach einen 100-Dollar-Schein. Der fragt gar nicht, was machst du mit dem Geld? Der sagt, Jesus hat mich beschenkt mit Leben und jetzt beschenke ich dich. Du sollst einmal in dein Leben beschenkt werden. Und der lässt nicht bloß bei den 100 Dollar, das wäre ein bisschen wenig. Der sagt ihnen auch gleichzeitig darum, warum er ihnen das gibt. Wer sein Herz so gebend gemacht hat, und zwar der gebende Gott, der sich selbst gegeben hat in Jesus Christus. Der Ehen wieder zusammenbringt, die total zerschlagen sind, von denen wir Menschen sagen würden, Menschen unmöglich, unmöglich. Der Menschen verändert, die in Drogen gefangen sind, ob es Alkohol ist, ob es synthetische Drogen sind, chemische. Menschen total verändert. Menschen, die voller Hass waren. Menschen werden lässt, die voller Liebe sind. Menschen, die nie weinen konnten. Plötzlich Menschen werden, die mit anderen mitleiden, obwohl sie vorher immer voller Schadenfreude waren. Plötzlich zu Menschen werden, die immer, die mitleiden. Menschen, die andere immer haben links liegen lassen und plötzlich gar nicht mehr anders können, als sich um den Geringsten zu kümmern, der auf der Straße sitzt. Weil sie die Liebe Gottes antreibt. Das Wesen von Jesus Christus. Und Menschen, die es nicht bloß bei guten Taten belassen, sondern Menschen, die gar nicht mehr anders können, als zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Ja, du brauchst ein warmes Abendessen. Ja, du brauchst ein sauberes Bett. Ja, du sollst in die Schule gehen. Aber das Wichtigste ist, lass dich versöhnen mit Gott.
Du wirst auf ewig verloren sein. Trotz guter Schulausbildung, trotz tollen Häusern, trotz einem guten Bankkonto, trotz deiner christlichen Lebensweise. Du wirst auf ewig verloren sein, weil du Jesus nie dein Herz gegeben hast. Das hast du für dich behalten. Du bestimmst das Maß deiner Christlichkeit. Du bestimmst das Maß deines guten Menschendaseins. Du hast nie erkannt, vor Gott kann ich so nicht bestehen. Vor Gott bin ich hoffnungslos verloren, wie dieser Heiko das sagte. Vor Gott zählt nur das Blut von Jesus Christus. Vor Gott zählt nur diese Verrücktheit des Kreuzes. Den einen eine Botschaft zur Verdammnis, weil sie drüber lachen und sagen, das ist ja absolut verrückt. Uns aber die Kraft zum Leben. Weil durch die Botschaft des Kreuzes ist uns der groß geworden, der das Leben ist, Jesus Christus. Ist uns der groß geworden, der die Ketten der Sünde gesprengt hat, Jesus Christus. Ist uns der groß geworden, in unser Leben eingezogen, der die Ketten des Todes gesprengt hat, Jesus Christus. Christi Blut und Gerechtigkeit. Dies sei mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Und der Mensch, der das sagen kann, ihr Lieben, von ganzem Herzen, in dem sein Herzen lebt diese revolutionierende neue Kraft des auferstandenen Christus. Und zum Schluss sage ich das, das Leben mag immer noch voller Tränen sein. Und das Leben mag immer noch voller Nachteile sein. Der Herr Jesus kam nicht, um das Leben notwendigerweise zu verändern, die Umstände, ihr Lieben. Er kam zuallererst, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Hauptproblem. Was sagte die Frau in Belgrad? Wir brauchen ein verändertes Herz. Und wenn er drüber hinaus dann plötzlich so gewaltig eingreift und die Umstände verändert, preist ihn. Das kann er. Er kann Ehen verändern. Er kann Hoffnungslosigkeit total verändern. Er kann Bitterkeit in Liebe verändern. Das kann Jesus alles. Alles. Weil der den Tod überwunden hat, der kann alles verändern, ihr Lieben. Der kann alles verändern. Und das ist für mich auch Gemeinde Jesu. Ein Platz, an dem Menschen zusammen sind, die gerufen sind von dem, der alles verändern kann. Menschen, die zusammenkommen und sagen, wir können Gott zu nichts zwingen, aber wir wollen lernen, miteinander zu glauben, dass er wunderbar handelt in dem Leben von dir. Wie? Es ist seine Sache. Aber wir wollen glauben, dass er handelt. Das wollen wir. Und wir wollen Menschen sein, die in diese Welt gehen und sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr braucht Leben. Leben. Durch Christus. Amen. Wir müssen mal eine Tour machen durch Deutschland. Das wäre eine coole Sache. Das wäre echt stark. Das wäre toll. Das ist super. Das gefällt mir. In keinen anderen Namen ist es Heil als in Jesus Christus. Und groß und wunderbar ist dieser Name Jesus Christus. Und kein anderer Name ist ihm gleich. Und es ist eine wunderbare Schlussbotschaft. Vielen Dank für dieses wunderbare Lied. Und dass das in unserem Leben so geschehen kann, ihr Lieben, brauchen wir nur diesen Namen Jesu anrufen, wie es auch in dem Lied war. Und wenn wir nur sagen, Jesus, erbarme dich über mich, über diesen Unglauben, ich kann das gar nicht glauben. Aber lass mich glauben, wenn du das kannst. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Als ich zum Glauben fand, als in meiner Bundeswehrzeit, hat mich mein Kompaniechef ins Büro gebeten und sagte, komm mal rein, Spindler, mach die Tür zu. Und ich stand so vor seinem Schreibtisch und dachte, jetzt kommt aber was. Und er guckte mich an und sagt, ich weiß nicht, was du gefunden hast. Aber ich kann da eines sagen, du hast das Richtige gefunden im Leben. Und es war kurze Zeit, nachdem ich zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden habe, mit 24 Jahren. Es hat mein Leben total verändert, es hat unser Leben wirklich total verändert, weil ich wusste, wenn Jesus wirklich lebt, dann ist er der Herr des Himmels und der Erden. Und er wird mein Leben, das Leben meiner Frau nicht so lassen, wie es vorher war.
Der wird uns seine Werte geben. Und ich kann sagen, ihr Lieben, es war das Beste, was mir jemals passieren konnte, und es ist so. Und ich möchte nie, nie, nie mehr zurück. Da bumpert schon manchmal ein bisschen was in den kleinen Herzen. Ah, komm nochmal, Heinz. Aber das andere, das überwiegt nie mehr. Weil es nichts Größeres gibt, als in Jesus Leben zu haben. Und es gibt nichts Größeres für mich. Und es gibt keinen schöneren Beruf, als diese Berufung, in die Welt rauszugehen und Menschen einzuladen. Lasst euch versöhnen mit Gott, ihr Lieben. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und lebt als Versöhnte in dieser Welt. Und wir werden eines Tages dann vor dem Thron Gottes stehen. Und es wird ein Fest werden. Das wird gewaltig. So eine Party kann niemand hier veranstalten. Wie das Fest, das Gott feiert. Wenn die eines Tages vor seinem Thron stehen, die sich haben durch das Blut von Jesus erkaufen lassen. Und so kann das aussehen, das, was wir einblenden, abends so ein Gebet. So kann sie das anhören. Und dieses Gebet, das wir einblenden, das stimmt auch, er ist das Zentrum der Geschichte. Ne? Hier, das steht in diesen kleinen Heftchen drin, heimkommen. Das ist ein wunderbares Wort, heimkommen. Und hier drin steht dieses Gebet nochmal abgedruckt, und wer das gerne mitnehmen möchte, der kann auf irgendjemanden von uns zugehen. Viele haben so einen Button dran, hab Zeit, steht da drauf. Und dass er auf so Menschen zugeht, auf mich zugeht, wenn jemand sagt, heute Abend, das möchte ich festmachen, diese Sache. Können Sie mir irgendwie oder kannst du mir irgendwie helfen dabei? Gerne, gerne. Dass wir einfach miteinander beten und es nochmal ganz bewusst vor Gott bringen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Für manche ist es ziemlich peinlich zu wissen, dass da einer ist, der uns genau kennt und liebt. Aber für diejenigen, die Jesus anrufen, ist es Befreiung. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören, weil du das willst. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt, weil ich es selbst bestimmt habe. Auch meine christliche Religion. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, mit der ich nie fertig geworden bin. Meine Gegenwart, in der ich fürchterlich Angst habe. Meine Zukunft, die mich martert. Komm du in mein Leben, übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Durch deinen Geist. Amen.